wenn ich von Modellentwicklungsmatrix oder Attributen, Parameter, Issue-Management spreche, das versteht kein Mensch. Wenn ich unseren langjährigen Kollegen damit quasi die Wörter da um die Ohren haue, dann gucken die mich an und sagen, was möchten die überhaupt von mir? Und dann versuche ich das tatsächlich aufs Einfachste runterzubrechen, zu erklären, kleine Workshops zu geben. So, das ist mein Job.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von CapTalk. Mein Name ist Jörg Lansch und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen normalerweise über Computer-Aided Design. Heute wollen wir über die Koordination zwischen CAD und BIM in einem Ingenieurplanungsbüro sprechen. Und dazu habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, die beide für das Ingenieurbüro Dr. Born, Dr. Emmel tätig sind. Und zwar einmal Martina Jürgens und Alex Oehler, die dort verschiedene Rollen ausfüllen. Hallo Martino, hallo Alex.
Hallo Jörg.
Hallo Jörg.
So, vielleicht fangen wir an und sagt erst mal ein bisschen was über das Ingenieurbüro, für das ihr arbeitet. Ihr sitzt, weiß ich jetzt, die Wunder der Technik an unterschiedlichen Orten. Ich sitze hier in Wiesbaden im Studio. Martina, du sitzt, glaube ich, irgendwo ganz im Norden.
In Utarp, 300 Seelendorf, wunderschön.
In Ostfriesland, nicht wahr?
Genau, in Ostfriesland, da darf ich tatsächlich von zu Hause aus arbeiten, bin aber für Achim tätig.
Genau, und Alex, dich sehe ich hier in Weimar, gell?
Genau, ich bin auch auf dem Dorf im Homeoffice, aber in der Nähe von Weimar. Also auch Achim zugeordnet, aber fast am weitesten von allen Kollegen weg. Genau.
Okay, Alex, vielleicht fängst du an und erzählst mal ein bisschen was über die Firma, für die ihr tätig seid.
Ja, also das Ingenieurbüro Dr. Born, Dr. Emmel GmbH ist ein Ingenieurbüro mit über 50 Jahren Existenz. Wir haben vor 3 Jahren, 4 Jahren die 50 Jahre gefeiert. Ich bin seit 2022 dabei, wurde eingestellt als Betreuer BIM-Technologie und BIM-Berater. Und das Büro hat halt als Schwerpunkt die Infrastrukturplanung in Richtung Wasserwirtschaft, also Wasser, Abwasser, Abfallbehandlung, Energiewirtschaft, Straßeninfrastruktur und dann noch ein paar Randgewerke, sage ich mal, bautechnischer Art, Richtung Architektur und Projektmanagement. Energietechnik, wie gesagt, auch noch, und wir sind breit aufgestellt, haben fast alle Gewerke im Haus, und das ist schon mal ganz wichtig.
Okay, ihr seid also für unsere, also ich habe ja viele Gäste, die aus der Anbieterseite kommen, also die Software produzieren oder an den Hochschulen sich mit BIM beschäftigen. Und ihr seid also sozusagen die Anwenderseite. Martina, erzähl du doch mal, was deine Rolle ist in dem Unternehmen und wie dein täglicher Job aussieht.
Also mein täglicher Job. Ich bin zu Born Ehrenmuth gekommen als Abwasseringenieurin, habe dann auch eine ganze Zeit lang traditionell da gearbeitet, aber ich bin durch meine erste Ausbildung, durch meinen ersten Ausbilder sehr geprägt in der BIM-Methodik und habe dann auch den Wunsch geäußert, da gerne wieder arbeiten zu dürfen. Bin dann tatsächlich auch direkt mit Alex zusammengekommen und wir haben gleich gemerkt, das hat eigentlich einen ganz guten Vibe und dass wir da irgendwie ja ein bisschen die Arbeit zusammen uns einfach gut gefällt und dass wir da was hochziehen wollen. Und ja, meine Arbeit, ich bin so ein bisschen die BIM-Fee oder das Einhorn, ich bin so ein kleiner Springer von A nach B. Zum einen gucke ich mir Softwarelösungen an, also wir haben feste Software vorgegeben, die wir vielleicht auch schon seit 20 Jahren haben und auch super funktionieren, aber jetzt eben in BIM-Fähigkeit darauf erstmal getestet werden muss, ob das Ganze zusammen so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir haben ja gemeinsam zum Beispiel jetzt die Modellentwicklungsmatrix entwickelt, wo wir eben mit Auftraggebern mit uns zusammenarbeiten müssen und Gott, ich schweife gerade ein bisschen ab, tut mir total leid. Genau, wo wir da einfach zusammenfinden wollen und genau, und dieses Zusammenfinden, also um das immer runterzubrechen, BIM-Methode, genau, es ist keine feste Software. Ich glaube, das ist vielen nicht bekannt. Es gibt keine richtige Anleitung dafür, sondern es ist einfach eine Methode. Und wir müssen einen Weg finden. Und genau, und das versuchen wir gerade gemeinsam zu finden. Also einen Weg. Und ich bin so das Sprachrohr. Also das ist meine Aufgabe. Ich versuche Fachwörter irgendwie, dass wir das zusammen hinbekommen, wenn ich von Modellentwicklungsmatrix oder Attributen, Parameter, Issue Management spreche. Das versteht kein Mensch. wenn ich da
ich auch
unsere
nicht.
Langjährigen, sehr gut, wenn ich unsere langjährigen Kollegen damit quasi die Wörter da um die Ohren haue, und dann gucken die mich an und sagen, was möchte die überhaupt von mir? Und dann versuche ich das tatsächlich aufs Einfachste runterzubrechen, zu erklären, kleine Workshops zu geben. So, das ist mein Job.
Okay. Alex, du bist jetzt der langjährige Mitarbeiter.
Ich bin länger in der Firma als Matthias.
Ja.
Komme ursprünglich vom Zeichenbrett, also ich bin gelernter Bauzeichner, Tiefdruck- und Landschaftsbau. Das heißt, ich habe die Transformation vom Weißbrett zum CAD durchgemacht, ne? Habe dann auch Bauzeichner ausgebildet, habe mich dann über Bautechnik, über Bauingenieur auch Richtung Siedlungswasserwirtschaft halt bis zum Projektleiter sozusagen hochgearbeitet und habe dann auch große Infrastrukturprojekte mit betreut. Genau, und dort bin ich halt in Berührung gekommen mit Projektleitung, Projektmanagement, Planungs- und Projektvorbereitung, Projektabwicklung und Projektbauphasen, also die Projektumsetzung. Und das Ganze immer ohne die BIM-Methodik, aber mit viel, ja, CAD-Tiefgang, sage ich mal so. Und was mich dazu gebracht hat, halt die BIM-Methodik gut zu finden, das liegt daran, dass, ja, mein erstes Projekt, bei dem ich BIM-Erfahrung gesammelt habe, einfach ein Projekt war, wo wir die Modelle, die wir erzeugt haben, nicht nur zum Planableiten genutzt haben, sondern zur Kommunikation im Projektteam. Und das ganz transparent sozusagen. Jeder, der nicht eine Autorensoftware hatte, konnte trotzdem den Projektstand sich anschauen. Und die Leute konnten am Modell, am Arbeitsstand miteinander drüber reden. Und das ist so das unterschwelligste, sage ich mal, Möglichkeit, einen riesen Mehrwert im Projekt zu erzeugen, indem man die Transparenz hat und bevor der erste Plan abgeleitet ist, schon mal über das Problem reden kann. Und da sah ich eine Riesenchance.
Du hast mir aber auch im Vorfeld in unserem Vorgespräch gesagt, dass es so eine gewisse, ja, sagen wir mal, Schnittstellenproblematik gibt zwischen einerseits den CAD-Usern, die einfach planen, ja, und den der lieben BIM-Fee, wie die Martina sich selbst bezeichnet, oder den BIM-Enthusiasten, die sagen, wir brauchen sehr viel Daten, die dahinter liegen, die müssen wir irgendwie erzeugen. Das sollte ja möglichst nahtlos funktionieren. Tut's aber nicht immer, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Martina, willst du aus?
Ja, ich glaube, es ist ganz schwer, so wie ich schon gesagt habe, diese Modellentwicklungsmatrix, wo wir alle Parameter und Attribute sammeln. Also ich stell dir das mal so vor, wir haben ein Haus. Und heutzutage kannst du mit einer VR-Brille da auch schon durchgehen, bevor das überhaupt gebaut wurde. Dann schaust du dir eine Wand an und an dieser Wand steht erstmal, sie ist aus Beton, sie hat vielleicht eine Feuerwiderstandsklasse, also sie hat unglaublich viel Information. Und das ist eben das in dieser Modellentwicklungsmatrix, alle Informationen werden dort gesammelt. Und dann haben wir diese ganzen Informationen erstmal an den CAD-Konstrukteur geschmissen, also eine dicke Suppe draus, aus Fachwörtern gebraten und die dann weitergegeben. Und dann sagt der CAD-Konstrukteur erstmal, ja, warum soll ich jetzt diesen Mehraufwand machen? Also da ist einfach so ein Kommunikationsproblem. Also wir wollen ja am Ende alle das Gleiche und zwar ein super funktionierendes Modell. Aber warum die jetzt auf einmal 100 Informationen zum Beispiel nur für Wände brauchen, das ist vielleicht noch nicht ganz klar. Und was vielleicht das Problem ist, dass man denen erstmal sagt, ihr müsst jetzt 300 Stunden mehr machen und das für ein Modell und das schon in Leistungsphase 1. Das ist ja eine schwierige Sache. Und wie gesagt, da fallen sehr, sehr viele Wörter, die vielleicht auch gar nicht verständlich sind. Und man will ja auch, ich glaube, jeder Mensch strebt an, etwas Sinnvolles zu machen, auch in seiner Arbeit. Und das wirkt dann vielleicht erstmal ohne Sinn. Und da aufeinander zu treffen, zu sagen, das hat Sinn, das macht am Ende Sinn, das macht vielleicht das machen wir jetzt in Leistungsphase 1, weil das in Leistungsphase 3 gebraucht wird. Und wenn wir das vorhinein machen, ist es uns an Informationen klarer. Das müssen wir irgendwie gemeinschaftlich hinbekommen.
Aber letztendlich, du hast eben den Mehraufwand benannt. Klar ist das letztendlich, ihr werdet beauftragt für irgendein Projekt. Und es muss ja, am Ende des Tages muss es der Kunde bezahlen. Ja? Oder ihr arbeitet nicht mehr so profitabel. Das wollen eure Chefs ganz sicher nicht. Ist es auch, sind die Kunden alle so, dass sie sagen, wir wollen jetzt BIM? Ich weiß, dass es bei öffentlichen Aufträgen, zumindest im Verkehrsbereich, Verkehrsinfrastruktur, ist es ja verpflichtend, das mit BIM zu machen. Wie sieht das mit, also ich könnte mir vorstellen, dass viele eurer Sachen, eine Kläranlage wird ja auch vom öffentlichen Hand normalerweise gebaut, wenn es nicht von der Fabrik oder so ist. Ist da auch BIM verpflichtend und wie stehen die die eure Kunden dazu? Müsst ihr die überreden? Wir machen euch das nach BIM-Methodik oder kommen die zu euch und sagen, das müsst ihr so machen?
Also ich sitze einigen Gremien von Verbänden drin, wo wir gemeinsam, also Planer, die Wissenschaften, Hersteller, Baubetriebe und auch Auftraggeber und Betreiber zusammensitzen, um die BIM-Methodik in der Branche, zum Beispiel Wasserwirtschaft, voranzubringen. Da geht es darum, sich erstmal zu committen, wer braucht denn bei der BIM-Methodik welche einzelnen Arbeitsschritte, Arbeitspakete, Anwendungsfälle. Und diese Frage, die du gerade stellst, ist genau die Grundsatzfrage, die wir uns alle stellen. Es wird erstmal nicht verpflichtend sein für alle, für den Entsorger, für die Wasserwirtschaft, für die öffentliche Hand an der Stelle, weil wir sind der kommunale öffentliche Hand, die wir dort arbeiten, also selbst der Planer und der Baubetrieb, die für die Kommunalen arbeiten, und dort gibt es keine Vorgaben. Dass es bei der Schiene so ist, aber der Autobahn, das liegt daran, dass es Bundesprojekte sind, genauso wie die Bundesbauten, was ja der größte Arbeitgeber, der größte Auftraggeber in der Baubranche in Deutschland ist, ist der Bund mit seinen Bundesbauten. Und dort ist es verpflichtend, weil der Bund für sich entschieden hat, dass der Mehrwert aus der Modellierung der einen Datenwahrheit, der guten Schnittstellenkommunikation, die da möglich ist, also die ganzen Vorteile, dass er die natürlich haben möchte. Und das führt dazu, dass die einzelnen Parteien, sowohl Planer, Baubetriebe als auch Auftraggeber und Betreiber, sich sukzessive zunehmend erkennen, dass einige der Anwendungsfälle der Arbeitspakete, die wir haben, für sie vorteilhaft sind. Also bessere Qualität, eindeutigere Prozesse, weniger Fehlentscheidungen, schnellere Entscheidungen und ja, auch eine optimalere Umsetzung. Aber da muss man selber sich reindenken und ausprobieren und das feststellen. Also es wird keinen Zwang geben, der ist nicht in Sicht für unsere Branche.
Aber jetzt nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Ist der Druck, BIM zu machen, von euch selbst, dass ihr sagt, das bringt uns Vorteile und es bringt dem Kunden Vorteile und ihr verkauft es aktiv in Projekten an den Kunden? Oder ist die Anforderung eher von Kundenseite, sagen wir eine Gemeinde irgendwo, die eine Kläranlage baut und das von euch planen lässt, dass die sagen, wir sind überzeugt davon, dass wir das nach der BIM-Methode machen sollten? Oder beides?
Also ich glaube, grundsätzlich ist BIM eine geile Sache. Ne? Ich stehe da voll hinter. Ich glaube nicht, dass man es grundsätzlich in Kleinstprojekten braucht, weil man eben gesagt, in diese Voranforderung ist einfach viel mehr Arbeit. Aber in Großprojekten auf jeden Fall. Also du kannst dir das mal so vorstellen, wir haben Nachklärbecken geplant. Das wird dann konstruiert und wie ich vorhin schon gesagt habe, man setzt Objekte, also zum Beispiel Wände in Abhängigkeit. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einen Durchmesser von 3 auf 4 Meter haben, springt alles automatisch mit. Ich muss nicht mehr jede einzelne Wand anpassen, sondern es funktioniert völlig dynamisch. Und diese Dynamik, die wir im Nachhinein haben, das kostet mich dann ja nicht mehr so viel Zeit, wenn eben Änderungen stattfinden wie früher, wo jede Wand dann einzeln wieder nachgezeichnet am Zeichenbrett oder in AutoCAD da genau nachgezeichnet werden musste. Wie siehst du das, Alex?
Ja, ich sehe es genauso wie du. Also wie gesagt, die digitalen Technologien geben uns die Möglichkeit, effektiver zu arbeiten und auch schneller an der Stelle. Wichtig ist halt zu erkennen, man sollte die 3 Säulen des Projektes mal betrachten. Also das Projektmanagement, die Planung, also die Bemessung, Nachweisführung, Simulation und die Konstruktion, die dann Entwurf, Modellierung, Planableitung, Informationsableitung aus dem Modell bedeutet. Und eigentlich haben alle das gleiche Ziel. Eine bestellte Leistung, sei es planen oder bauen, in einer annehmbaren Zeit, vorgeplanten Zeit, zu einem vorgegebenen Kostenrahmen zu erledigen. Am besten noch vielleicht Geld zu sparen. Und die BIM-Methodik ist bei diesen 3 Kreisen, die man sich da vorstellt, eigentlich genau in der Mitte, die Schnittmenge. Dort muss ich die Kreise verbinden. Die 3 Säulen, wo die zusammenkommen, an der Stelle greift BIM an und sagt, okay, wir erarbeiten den Prozess, wir geben euch den Prozess, wir betreuen den Prozess, damit Fachleute aus dem Management trotzdem gut bestellen können, also der Information in einem Modell bestellen können, die Information durch die Planung ermittelt wird, durch die Konstruktion an das Bauteil im Modell angehängt wird, sodass das Management diese Leistung wieder den Punkten übergeben kann. Also dass der Kreis geschlossen wird und eine Sprache gesprochen wird. Und da brauchen wir Kolleginnen wie Martina, die versuchen dann auch die BIM-Sprache, ja, auf die einzelnen Rollen zu verteilen und sagen, Mensch, mit dem Projektleiter muss ich so reden, mit dem Planer so, mit dem Konstrukteur so. Dass wir versuchen, nicht über eine komplexe BIM-Sprache miteinander was zu entwickeln und voranzubringen, sondern das auf Normaldeutsch zu übersetzen. Und da hat Martina schon gut angeregt, vorhin, ne? Wir haben Bauteile wie eine Pumpe und am Anfang ist die Pumpe nur eine Geometrie, vielleicht auch noch eine sehr abstrakte Geometrie in Leistungsphase 2, vielleicht sogar nur ein Würfel. Ja, hier steht wieder mal eine Pumpe. Und dann sollten die BIM-Koordinatoren die anderen mit ins Boot holen und sagen, wer kauft an dieser Pumpe später wann welche Informationen. Ne? Ich brauche zum Beispiel den Pumpendurchsatz, sagt der Ingenieur, den möchte ich, der Elektroingenieur sagt, ich möchte den haben, weil ich brauche die Anschlussleistung der Pumpe, ich muss meine Elektrotechnik auslegen. Ich habe einen Bedarf. Der Kalkulator möchte sagen, er sagt, ich möchte wissen, welches Material die Pumpe hat. Also es sind nur Auszüge. Ne? Der Konstrukteur möchte natürlich wissen, welche Pumpe, Bautyp soll ich darstellen, Kreisepumpe, Trägerpumpe. Ja? Und so geht das weiter. Der Betreiber möchte wissen, wie oft muss die Pumpe gewartet werden. So, und das sind alles Informationen, die müssen gesammelt werden. Das ist diese Modellentwicklungsmatrix, die Martina angesprochen hat. Da kann man reinschreiben, ich brauche an der Pumpe in der Leistungsphase 3 zur Übergabe an den Statiker das Gewicht der Pumpe. Das steht einfach drin. Und das sind im Endeffekt Leistungen, die wir austauschen, Informationen, die wir austauschen wollen, Leistungen, die wir erbringen wollen, die an den Modellen hängen, die Informationen. Und wir können auch überprüfen, das ist der große Vorteil, die Qualitätssicherung. Wir können überprüfen, fehlen 2 von 10 Pumpen denn die Informationen? Ja, nein. Also wo fehlt eine Information? Kann ich das Modell weitergeben? Ja, nein. Kann ich Pläne erzeugen? Ja, nein. Und so weiter. Also wie gesagt, wir sehen uns als Bindeglied zwischen den ganzen Akteuren im Projekt und nicht als eben anstehende zusätzliche Aufwendung.
Gerade bei technischen Aggregaten, also eine Pumpe, das ist ja auch, wenn nachher der Betreiber das Modell zur Verfügung hat, schon sehr oft, also auch bei TGA in Gebäuden, dieses Thema, dass er natürlich sehr leicht schauen kann, er weiß, da ist irgendwo eine Pumpe, aber dass er im Modell schauen kann, was ist denn das für eine Pumpe, die muss ich jetzt vielleicht ersetzen und da ich brauche den Durchsatz, die elektrische Anschlussleistung oder sowas. Ist das auch, dass die Betreiber nachher die Modelle einmal überhaupt erhalten und zum anderen auch verwenden dafür? Für den Betrieb? Oder ist es noch zu früh zu sagen, weil ihr noch nicht so lange damit arbeitet?
Bei der DWA zum Beispiel haben wir das Thema jetzt besprochen. Es wird auch demnächst ein Regelwerk dazu geben, was für Informationen die Auftraggeber in den Modellen erwarten oder zumindest wo es hingehen soll. Also es wird keine vollumfängliche Informationsanforderung geben, also eine Liste, wo drin steht, wir brauchen an dem Bauteil diese und jene Information. Das gibt beim Facility Management, beim CRM auch nicht immer, sondern man zeigt auf, dass bestimmte Informationsgruppen gebraucht werden und der Auftraggeber muss selber nochmal für sich entscheiden, was brauche ich für den späteren Anlagenbetrieb für Informationen im Modell. Und der allerwichtigste Punkt, das ist wieder eine Schnittstelle, ist die Übernahme der Informationen aus den Modellen nach dem Bauen, also in dem wie gebaut Modell, in den Anlagenbetrieb. Und im Anlagenbetrieb haben wir andere Systeme laufen. Wir hatten ein Prozessleitsystem. Wir haben ein Asset-Management-System, wir haben diverse Systeme, Wartungsmanagement und was weiß ich, was es gibt, die werden mit den Daten aus den Modellen gefüttert. Und der aktuelle Stand der Überlegung ist, wie der Prozess aussehen soll, dass die Modelle dann wieder dümmer werden. Also bloß keine doppelte Datenhaltung, sondern das Modell als Übernahme, als Schnittstelle zwischen Bauen und Betrieb nutzen, soweit wie erforderlich. Um dann die Informationen in die eigentlichen schon vorhandenen Systeme zu überführen und sie dort zu nutzen. Ja, und da setzt jetzt auch einige Auftraggeber an und gucken sich da was vom Gebäudemanagement ab. Also, ja, da kann man nämlich auch User Interface programmieren, die auf die einzelnen Datenbanken zugreifen nach Rollen- und Rechtevergabe. Mhm. Das heißt, ich kann von der Pumpe die Daten visualisieren an der Pumpe, aber sie kommen nicht direkt von dem Modell, sondern am Modell steht bloß die ID, die Kennzahl der Pumpe und das andere System wie großer deutscher Systemanbieter, da steht dann die ganzen Daten der Pumpe. Echtzeitdaten, Verschleißdaten, Wartungsdaten etc. Also man kriegt als Nutzer des Interface, also der Pumpe-Oberfläche, kann man die Daten abrufen aus diversen Quellen. Und das ist, denke ich, die Zukunft. Das vermutet auch die Branche so. Und dahingehend entwickeln einige große Fernsehen sogar auch schon Konzepte und Pilotprojekte.
Gehen wir nochmal zurück in die Gegenwart. Martina, du hast gesagt, du bist die, ich habe wieder vergessen, wie deine genaue Bezeichnung ist, aber du bist diejenige, die die Leute, ihr seid ein großes Ingenieurbüro, viele Mitarbeiter, wahrscheinlich auch viele ältere Mitarbeiter, also so mal in meinem Alter.
Langjährigen.
Langjährig, muss man sagen. Nein, wir sind halt alt. Stößt du viel auf dieses, das haben wir immer schon so gemacht? Oder das neumodische Zeug, das bringt ja gar nichts? Also da geht es jetzt mehr so um dieses, wie wird es intern aufgenommen? Ist da viel Überzeugungsarbeit zu leisten?
Also ich glaube, grundsätzlich ist jeder bei neuen Sachen dabei, aber die sind auch einfach, also sie wissen natürlich, wo sie ihre Informationen bekommen, wenn sie eine Aufgabe bekommen. So, und das ist ja was komplett Neues teilweise, gerade wenn wir neue Software implementieren. Das ist, ich sag mal, in jeder Altersklasse viel Arbeit, die wir da reinstecken in die ganze Struktur, in die Schulung. Und wenn ein Prozess ja schon funktioniert, und wir können BIM immer nur Stück für Stück implementieren. Also es ist jetzt nicht so, es gibt jetzt die komplette Methode und wir machen das jetzt so, sondern es wird immer nur so in einzelne Bereiche reingegrätscht. Das sind dann quasi Umwege, die wir dann erstmal gehen, ne? Also die Straße, die funktioniert, wollen wir erstmal umbauen. Und das ist natürlich auch mit Baustellen verbunden sozusagen. Aber so richtig auf Frustration oder so stoße ich überhaupt nicht. Also eher auf Anklang und wenn ich den auch wirklich face-to-face erkläre, also nicht nur in den Schulungen, ne, das ist ja Schulungen, die werden abgearbeitet, aber wenn ich den Leuten dann nochmal einzeln auf die zukomme und sage, ey, vielleicht hast du das, was hast du da nicht verstanden oder kann ich dir das Leben irgendwie leichter machen? Ich glaube, das ist immer das, was gut funktioniert. Wie kann ich dir das hier schnell und einfach hier erklären und dass wir das gemeinsam irgendwie schnell über die Bühne bekommen? Dann sind die eigentlich schon sehr hellhörig und auch gut bei der Sache dabei.
Okay. Wichtige Frage ist immer, wie weit sind wir denn im Thema BIM? Also ihr seid jetzt, ich habe gesagt, ein großes Büro, ihr macht auch große Anlagen. Ist das da bei euch inzwischen schon der Standard oder ist das in der Hälfte der Projekte oder ist das nur ein, ich denke mal, der Kunde wird im Zweifel ja nun auch für mehr Leistung mehr zahlen müssen. Es sind 90% der Kunden eher abwarten und sagen, na, wir wollen das traditionell, wie ihr das vor 10 Jahren gemacht habt.
Also erstens würde ich sagen, zu 99% setzen wir BIM in allen Projekten ein. Leider wissen die Kolleginnen und Kollegen das nicht immer, weil sie halt mit der Methodik an sich noch nicht Kontakt hatten. Also sobald ich ein Modell erzeuge und daraus Pläne und Listen ableite, dann habe ich schon mindestens einen Anwendungsfall. Wenn ich die Modelle auch noch austausche über die Gewerke hinweg, dann habe ich schon den zweiten Koordination der Fachmodelle. Wenn ich mir den Bestand noch habe modellieren lassen oder scannen lassen und modellieren lassen, dann habe ich den dritten Anwendungsfall. Und dann stellt sich die Gretchenfrage, die mir schon seit Jahren gestellt wird, ab wie viel Anwendungsfällen redet man vom BIM-Projekt? Und dann sage ich immer, eigentlich ab dem ersten. So, und dann stellt man fest, hausintern in unseren internen Prozessen setzen sich die einzelnen BIM-Anwendungsfälle je nach ihrer Komplexität, also wie leicht lässt sich es erlernen, je nach ihren Vorteilen für die ganzen Beteiligten, also macht das Spaß, nach dem Anwendungsfall mit der Technologie zu arbeiten, mit dem Prozess und natürlich dann auch mit den Erfahrungen und Richtung, ja, es hat jetzt sogar was gebracht. Also diese Mundpropaganda, wenn jetzt ein neues Projektteam zusammengestellt wird und die Verständnisfrage wird gestellt, dann wird gerade, wieso nutzen wir jetzt nicht die Kommunikationssoftware, wo wir miteinander am Modell kommunizieren? Wieso machen wir das in dem Projekt nicht? Dann kommt der Projektleiter uns zu. Wir sind so ein mehrköpfiges Team, digitale Planung. Also wir sind wirklich über 10 Leute in der Summe. Und wir können denen dann helfen und beraten und sagen, lieber Projektleiter, du musst am Anfang ein bisschen mehr Zeit und Leistung, also Ressourcen investieren, damit die Mitarbeitenden dann später das machen können, wie sie wollen, damit sie auch zufriedener sind. Und du wirst weniger Iterationsschleifen in der Planung drehen. Also das können wir schon sagen. Das sind die Erkenntnisse. So, da haben wir aber wirklich nur 2, 3 Anwendungsfälle. Und momentan sind wir dabei, weitere zu etablieren, die zum Bürostandard zu erheben. Und wenn es Bürostandard ist, dann muss ein Projektleiter begründen, wenn er so einen Anwendungsfall nicht macht. Also entweder Projekt zu klein, Terminschiene zu eng, andere Randbedingungen passen nicht. So wird sich das im Büro entwickeln. Und wenn der Kunde kommt und möchte dann noch andere weiterführende Anwendungsfälle, die jetzt nicht für uns selbstverständlich sind und zu einem Mehraufwand führen, dann sind das besondere Leistungen, die man halt anbietet, entweder auf Nachtrag, wenn der Kunde nachträglich kommt oder gleich im Hauptangebot, wenn die Auftraggeber erkannt haben, wir möchten aus über 30 Anwendungsfällen, die es momentan auch im System gibt, 5 bestellen. Da kann ein oder zwei dabei sein, die halt von der Aufwendung her keine Grundleistung sind. Zum Beispiel Visualisierung. Ne? Das kann eine plakative Visualisierung sein ohne Rendering. Das sind so ein interaktiven Video, wo ich in die Visualisierung reingehe und die Pumpe verschiebe oder die Pumpe warte. Ne? Und das sind so Ausprägungen, die kann man nicht über den Kamm scheren, die kann man auch nicht mit einer Pauschale kalkulieren. Also von bis, ja, Bestellungen sind momentan in der Branche Siedlungswasserwirtschaft nur bei den ganz Großen zurzeit gang und gäbe, sage ich mal. Da sind viele Pilotprojekte ja aktiv, aber bei den kleineren, mittleren wird es mit der Zeit umsprechen und die werden das dann wieder noch kennen.
Okay, Martina, du hast noch ein langes Berufsleben vor dir, im Gegensatz zu Alex und mir.
Ja, jetzt verraten, wie alt ich bin fast.
Nein, ich sag nur, dass wir alte, weiße Männer sind.
Genau.
Außerdem sieht man es ja auf dem Foto, wenn man den Podcast anklickt. Für dich ist ja, du hast ja vielleicht einen guten Blick in die Zukunft. Ne? Also klar, BIM ist als Methode, zumindest in eurer Branche, gesetzt, so verstehe ich das gerade, in einem Büro eurer Größenordnung. Aber wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Welche Rolle wird zum Beispiel künstliche Intelligenz spielen in Zukunft? Werden Projekte halbautomatisch ablaufen oder was wird passieren? Hast du so eine, ich weiß, Vorhersagen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, aber hast du so einen Blick in die Zukunft, so eine Vision, was passiert in 10 oder 20 Jahren?
Also in 10 oder 20 Jahren, ich bin
meinetwegen auch in 5.
Okay, in 5, sagen wir mal in 10 Jahren, in 5, ich glaube, also ich sehe auch, wie viel Entwicklungsarbeit in BIM generell steckt und auch schon die letzten 10 Jahre geflossen ist, aber ich glaube, KI bringt das Ganze echt nochmal auf ein neues Level oder auf eine schnellere Entwicklungsmöglichkeit. Zum einen mussten wir ja immer die ganzen Parameter nicht direkt händisch, aber man musste schon schauen, welche Parameter passen zu welchem Objekt. Und ich glaube, das kann man über KI natürlich ganz einfach lösen und ihm einfach sagen, mach mir eine Datenbank zu folgenden Objekten. Da steckt auf jeden Stand immer sehr viel Mehrarbeit. Also es gibt jetzt noch keine Software, die mir gerade so bekannt ist, wo das automatisiert funktioniert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es die Möglichkeit gibt und dass man vielleicht Standardmodelle schafft, also zum Beispiel Nachklärbecken, sind eigentlich relativ ähnlich immer aufgebaut und dass man der KI später sagt, also dass man eine Grundordnung schafft an Parametern, die man in den jeweiligen Leistungsphasen haben möchte und dass zum Beispiel in der jeweiligen Konstrukteursoftware KI dann eingesetzt wird und man dann automatisch sagen könnte, ey, füg unsere Standardoptionen, Parameter, Attribute erstmal hinzu. Und das ist, also wenn das automatisch gut funktionieren würde, ist da auf jeden Fall diese Mehrarbeit, von der wir jetzt immer sprechen, ne, diese ganzen Informationen zu sammeln und anzubringen, das verkürzt sich dadurch dann natürlich auch wieder, ne? Wenn das automatisch funktionieren würde. Also mir ist es jetzt noch nicht bekannt, aber hoffe natürlich, dass uns da irgendwie auch die Arbeit abgenommen wird.
Okay, Alex, du bist zwar, wie gesagt, auch wie ich, nicht mehr ganz jung, aber trotzdem hast du vielleicht auch einen Blick in die Zukunft. Was glaubst du, wie die Branche oder in eurem Betrieb es aussehen wird oder die Planung in den Projekten in 15 oder 20 Jahren?
Ich mache mal die 5-Jahres-Vorschau. Weil so lange habe ich jetzt auch nicht mehr zu arbeiten als 20 Jahre, da würde ich ja dann von außen zuschauen, gefühlt. Genau. Die digitale Transformation geht ja exponentiell voran. Also das habe ich am eigenen Leib gespürt. Wie gesagt, ich komme vom Reißbrett und bin jetzt bei BIM und irgendwann beim Informationsmanagement, wenn sie uns das B klauen, demnächst über einen neuen ISO-Standard, ist das B dann weg. Dann heißt es IM, wenn es komisch kommt. Und daran merkt man, dass in 5 Jahren sehr viel passieren kann. Die KIs setzen wir auch schon im Büro ein. Wir haben halt recherchiert, welche KI kann welche Daten von der Datensicherheit her gut verarbeiten und auch sie verarbeiten. Wir haben da ein paar Piloten laufen. Zum Beispiel Fehler beheben in Modellen, ja, die jetzt zum Beispiel nicht eingelesen werden können in der anderen Autorensoftware. Das macht die KI sehr gut. Da müssen wir nicht selber auf Recherche gehen. Diese Bemusterung, was Martina gerade sagt, also, wie heißt die Pumpe im IFC-Schema, ne? IFC Pump. Ja, das muss man halt entweder wissen oder man lässt die KI recherchieren. Das Allerwichtigste dabei wird sein, klare Datenstrukturen, klare Datenquellen. also gesicherte Datenquellen, wenn wir das der KI geben können, und da sind wir wieder als Mensch gefragt, das kann die KI nicht selber, dann kann sie uns genau an den Stellen helfen. Also das ist ganz wichtig, dass wir trotzdem den Überblick haben und die Zügel in der Hand, und dann hilft uns die KI, die Fleißarbeit abzunehmen und vielleicht auch mal das Überlegen an zum Schluss.
Okay, vielen Dank. Das war ein schöner Blick in die Zukunft von euch beiden. Vielen Dank für eure Informationen und einen schönen Gruß nach Weimar und leider habe ich den Namen von dem Dorf in Ostfriesland vergessen.
Utab, da wohnen mehr Kühe als Einwohner.
Okay. Aber da komme ich auch an bei unserem Dorf. Wir haben einen riesen Milchproduktion. Also da stehen alle in einem Stall. Die stehen alle im einen Stall dann, aber ist egal.
Okay, ja. Danke euch.
Okay, wir danken auch und für die interessanten Fragen.
Dann für die Zuhörer noch. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen. Heute mal ein bisschen mehr aus Anwendersicht und eine, sagen wir, spezielle Branche. Ich freue mich immer über Feedback. Erreicht mich auf LinkedIn oder einfach eine E-Mail an info@cuttalk.de. Das muss nicht unbedingt Lob sein, auch Kritik. Oder vielleicht hat jemand ja auch mal einen tollen Vorschlag für ein Thema, was wir behandeln sollten. Und zu guter Letzt, wie immer, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, klicken Sie jetzt schnell auf Folgen, Abonnieren oder wie immer der Button heißt in der Podcast-Player-App. Und dann verpassen Sie keine zukünftige Episode. Und für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.